SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Sie haben sich entschlossen, zu Hause zu bleiben, sitzen bequem in Ihrem Sessel und Sie erleben durch das technische Wunder Stereo das sensationelle Gefühl, wirklich dabei zu sein.
Dabei bei einer nachhaltigen Mehrspursendung.
Findet Wolfram Wessels.
Nachhaltigkeit war schließlich das Thema auf dokublog.de.
Und viele interessante Beiträge wurden hochgeladen.
Mehr als die Spur fassen kann, auf der wir sie jetzt senden.
Spur 1.
Nachhaltigkeit. Ich halt keinen Tag, klagt der Hai. Nicht?
Auf der nächsten Spur,
Spur 2,
denkt Dirk Becker über das Besondere des Radios in unserer Gesellschaft heute nach. Dann,
Spur 3,
befassen wir uns mit der Nachhaltigkeit des Radios. Und schließlich schauen wir,
Spur 4,
was Rafik Will im letzten Monat gebloggt hat.
Spur 1, Doku-Blog.
Hallo, ich bin Jacqueline.
Jacqueline reflektiert einen Gedanken aus Michael Lissecks Radioblog. Das Erzählen zu nutzen, um die Polyvalenz der Welt zum Schweben zu bringen.
Hochschult.
Wer solche Fragen nicht bedenkt, ist naiv.
Super.
Michael Ambros verwendet in seinem Feature zahlreiche O-Töne von dokublog.de und spinnt den Faden der letzten Sendung weiter.
Raumklang. Das bedeutet Klangerlebnis durch ganz außergewöhnlichen Klangumfang.
Wenn das Jahr so losgeht, dann weiß man gar nicht, wo es hingeht.
Erzählt wird im Doku-Blog gemäßen nachhaltigen Umgang mit O-Tönen und gehofft wird auf einen nachhaltigen Höreindruck.
Jetzt nimmst du mal das Knöpfe und mach das Knöpfe an. Super.
Das, was wir hier hören, ist sehr, sehr seltsam.
Wenn man an die Jugend denkt.
Das geht ja eigentlich immer so irgendwie weiter.
Das Besondere am Hören ist doch, dass es nichts zeigt.
Tja, und trotzdem, manchmal geht's auch ganz anders. Geht mal rauf, mal runter. Ich gehe zum Beispiel seit diesem Jahr jeden Tag, jeden Morgen, gehe ich erstmal meine ganzen Kollegen besuchen.
Das ist mal eine super Idee. Das ist mal was ganz anderes.
Gut, ich gehe ihnen schon ein bisschen auf die Nerven, das räume ich ein. Und
in die Zwischenräume der Information zu dringen.
Yippie. Spur 2. Nachgedacht.
Gesellschaft segelt falsch.
Wer Radio hört, ich meine bewusst hört, liest zumindest in diesem Moment kein Buch, keine Zeitung, schaut keinen Film, sieht nicht fern und surft auch nicht im Internet.
Dirk Becker ist Soziologe und Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und Analyse an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Er hat sich außerdem mit Ökonomie beschäftigt, Unternehmensführung, Wirtschaftsethik und sozialem Wandel und wird zu den wichtigsten Gesellschaftswissenschaftlern Deutschlands gerechnet.
Wir haben ihn gebeten, sich zur gesellschaftlichen Bedeutung des Radios von heute zu äußern.
Konzentrieren wir uns, falls Sie mir gerade zuhören, einmal ganz auf diesen Moment. Was verliere ich, wenn ich Radio höre? Und was gewinne ich? Im Vergleich mit dem Buch kann man die Stellen einer Rundfunksendung nur schwer neben die Stellen einer anderen Rundfunksendung legen, um genauer zu überprüfen, welche Meinung mit welchen Belegen die überzeugendere ist. Haben Sie schon einmal versucht, an einer Rundfunksendung philologisch kritisch zu arbeiten? Dann die Zeitung. Haben Sie schon einmal versucht, während des Hörens einer Rundfunksendung das Ohr von einer Sendung zu einer anderen schweifen zu lassen, wie es der Blick auf eine Zeitungsseite mühelos tun kann? Gegenüber Film und Fernsehen, hier scheint der Fall klar, kann das Radio nur verlieren. Während man im Film und Fernsehen ständig etwas zu sehen bekommt, was man sich genau so nicht vorgestellt hätte, hat man es im Radio mit einer radikal bilderlosen Welt zu tun, die Schönheit und Schrecken verspricht, mich aber damit alleine lässt, sie mir auch vorzustellen. Ohne Frage weist das Medium Radio gegenüber diesen anderen Massenmedien gravierende Nachteile auf. Ohne Frage jedoch stutzt man fast in jedem einzelnen Fall, in dem man auf solche Nachteile stößt, schaut genauer hin und findet Vergleichbares auch im Radio. Selbstverständlich gibt es Rundfunkessays, die in der Lage sind, kritisch am Text zu arbeiten und dies auch vorzuführen. Selbst wenn es dem Hörer schwerfallen wird, mit dem Bleistift in der Hand auch kritisch mitzuarbeiten. Selbstverständlich schafft es die Moderation einer Nachrichtensendung, Verbindungen zwischen verschiedenen Themen zu knüpfen oder auch deutlich zu machen, dass das eine, wider Erwarten, nichts mit dem anderen zu tun hat. Nicht umsonst konnte ich gerade formulieren, dass eine Rundfunksendung Bilder evozieren kann. Das heißt, durch die Arbeit mit der Stimme, lateinisch vox vocis, Bilder hervorruft, lateinisch evocare. Die Differenz des Radios zu anderen Medien ist scharf, verwischt jedoch hier und da beim genaueren Hinsehen. Vermutlich muss man Ähnliches für die Innenseite der Differenz befürchten. Würden wir etwas verlieren, wenn das Radio sich darauf beschränkte, nur im reinen Medium der Akustik zu senden, der Musik? Nein, die Musik ist es nicht. Es ist die Kombination der Musik, der Themen und der Stimmen, die das Radio unter allen anderen Medien auszeichnet. Das Radio ist das Medium, das uns am Klang einer Stimme die Brüchigkeit und Festigkeit, den Trotz und die Lust, das Zögern und das Zupacken, das Mäandern und die Geradlinigkeit, die Empörung und die Neugier unseres Umgangs mit den Themen der Welt hörbar macht. Die Augen kann ich schließen, die Ohren nicht, hat bereits Georg Simmel festgestellt. Wir hören immer. Unser Gehör ist das Organ, mit dem wir die Welt daraufhin überprüfen, laufend überprüfen, ob es Anlass zur Sorge oder Anlass zum Feiern gibt, ob meine eigene Meinung eine Chance hat oder ich sie besser für mich behalte, ob der andere mir bereit ist zuzuhören oder jede Nachfrage ihn aus den Angeln heben würde. Ich höre, also sind wir, könnte man Descartes variieren. In diesem Sinne hören wir auch dann, wenn wir in einer Zeitung zwischen den Zeilen lesen, im Fernsehen die Mimik eines Politikers studieren und im Internet die Konjunkturen der Aufmerksamkeit verfolgen. Aber nur angesichts, nein, an Gehör des Radios weiß ich, dass ich höre und beginne ich zu hören, wie ich höre. Das gilt insbesondere für den künstlerischen Umgang mit dem Radio in Hörspielen, aber es gilt auch für den alltäglichen Umgang mit dem Radio. Stellen Sie sich nur einen Moment lang vor, Sie würden Ihr Radiogerät einschalten und kein Sender würde senden. Was genau würde Ihnen dann fehlen? Prüfen Sie nicht nur Ihren Verstand, prüfen Sie auch Ihren Körper daraufhin, welche Antworten Ihnen auf diese Frage einfallen. Ich würde wetten, dass in diesem Moment Ihr Weltvertrauen, nichts Geringeres als das, ins Wanken gerät. Für die Gesellschaft bedeutet all das, dass sie sich im Klang des Radios auf ganz eigene Weise ihrer Existenz vergewissert. Das ist eine denkbar allgemeine Antwort auf die hier gestellte Frage. Aber es ist eine Antwort, so will mir scheinen, an der sich jede Rundfunksendung zu messen hat. Wenn denn Vergewisserung bedeutet, sich nicht nur des Wissens, der Meinung und des Urteils, sondern auch des Zweifels, der Angst und der Ungewissheit zu vergewissern.
Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von den Teinacher Mineralquellen. Jetzt auch als 0,85 Liter Sport-PET.
Hitradio 4 mit den schönsten Hits in den Tag. Auf ein Glas Sprudel im Hitradio 4 Blumengarten.
Spur 1. Doku-Block.
Mineralwasser. Alarm! Wir essen!
Am Mikrofon Antje Kohlhaas. Teinacher, das steht für Wasser von höchster Qualität. Und heute haben wir den Geschäftsführer der Teinacher Mineralquellen, Reinhard Haselbrecht, im Studio.
Ein Gespräch über Nachhaltigkeit in der Sprudelbranche.
Dazu wurde Valditis von einem neuen Prüfsiegel auf einer Sprudelflasche inspiriert.
Gesicherte Nachhaltigkeit. Prüfsiegel 2013. Investition in die Zukunft. Erster zertifizierter Mineralbrunnen.
Herr Haselbrecht, wie wichtig ist es Ihnen mit der Nachhaltigkeit in der Region, also hier bei uns daheim?
Also zuerst mal ganz vielen Dank für die Einladung. Es ist für uns ein wichtiges Thema und es ist so wichtig, dass wir gedacht haben, wir lassen uns zertifizieren.
Aha, wie genau geht das als Sprudelhersteller?
Also zunächst mal müssen Sie es wollen. wir haben gesagt, ah ja, komm, nachhaltig, das klingt gut, das ist gut, dann machen wir das auch.
Wie ging es dann weiter?
Zuerst mal haben wir gegoogelt, dann sind wir auf das Institut für Nachhaltigkeit gekommen. Die haben da auch ein Angebot gehabt und eine Preisliste. Nachhaltigkeit, Frau Kolas, ich sag's Ihnen, das ist auch nicht ganz günstig.
Das heißt, Nachhaltigkeit geht heute sogar per Google?
Nein, so leicht ist es nicht. Also, die haben auch ganz klare Vorgaben. Wir wollten dieses Etikett auf unsere Flasche drucken, damit die Leute wissen, dass wir nachhaltig sind. Und da müssen sie als Hersteller definierte Kriterien einhalten.
So eine handelsübliche Sprudelflasche, wie sie jeder im Handel kaufen kann, liegt Hitradio 4 exklusiv vor. Ich habe es jetzt hier in der Hand und jetzt lese ich hier Deutsches Privates Institut für Nachhaltigkeit. Und dann, und weiter unten sind Stichpunkte, zum Beispiel liest man hier Beitrag zur Ressourcenschonung und Stromeffizienz. Wie schafft man das, Herr Haselbrecht?
Ja, da haben wir selbst lang überlegt, wie wir das machen. Ressourcen haben wir geschont, indem wir gesagt haben, wir heizen nachts nicht mehr, auch weil da gerade niemand in der Firma ist. Bei der Stromeffizienz haben wir jetzt im Flur der Geschäftsleitung moderne LED-Technik umgesattelt, haben wir aufgesattelt, um die Strom zu sparen. Ich selbst trinke seltener Tee. Dadurch, dass der Wasserkocher jetzt öfter kalt bleibt, sparen wir Strom und damit schonen wir die Umwelt.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Haselbrecht. Und jetzt wissen Sie auch, liebe Hörer, was Nachhaltigkeit ist und wie sie Teinacher und ganz besonders Herrn Haselbrecht am Herzen liegt. Wir stoßen jetzt an mit einem Glas Teinacher. Einen herzlichen Dank für das Gespräch und hier ist Semino Rossi ganz passend mit In meinem Herzen prickelt es für dich.
Hit Radio 4 mit den schönsten Hits in den Tag.
Spur 3. Rückblick.
Nachhaltiges Radio. Urdata an Ich-Gleis. Radio Gala ethnisch. Da ist Ich-Anlage Ohr.
Radio ist ein flüchtiges Medium, gesendet und schon vorbei. Wie nachhaltig kann denn so ein Medium dennoch sein? Was bleibt? Damit zu tun haben es Rundfunkhistoriker wie Hans-Ulrich Wagner vom Hans-Bredow-Institut an der Universität Hamburg. Hallo.
Hallo.
Abgesehen von einzelnen Musikaufnahmen oder Hörspielen auf Schallplatte, was wissen wir denn eigentlich davon, wie das Radioprogramm der Anfangsjahre in den 20ern klang?
Naja, wir wissen eine ganze Menge, obwohl wir natürlich sehr viel mehr wissen möchten. Wir haben nur einen Ausschnitt und wir haben einen höchst selektiven Prozess, der zu dieser Hinterlassenschaft geführt hat. Das heißt, wir können natürlich alles Mögliche versuchen, um Zusatzinformationen zu kriegen. Wir können die Radiozeitung lesen und wissen, was alles gesendet wurde. Aber konkrete Konserven haben wir natürlich nur von wenigen Sendungen.
Und aus den Programmheften weiß man ja noch nicht, wie das klang. Denn auch damals war ja das meiste eigentlich live.
Das war live, also die ganze Frühphase ist so, dass es sofort versendet wurde. Wir haben also gar keine technische Chance, das zu haben. Das sind ganz Ausnahmebedingungen, wo etwas auf entsprechenden Speichermedien, die es damals schon gab, gespeichert wurde. Aber normale Radiosendungen, die wurden ganz normal live produziert und ja, versendet.
Es hat sich vieles verändert. Andreas Ammer hat auf einem Symposium bei den ARD-Hörspieltagen im November gesagt, man könne Hörspielaufnahmen aus den 50er Jahren heute eigentlich gar nicht mehr anhören. Unterscheidet sich da die akustische von der schriftlichen Überlieferung?
Also ich glaube, man muss sich vergegenwärtigen, wenn man jetzt speziell vom Hörspiel spricht, sind zwei Sachen wichtig. Das Hörspiel ist ein Medienprodukt. Das heißt, ein Autor, speziell jetzt auch in den 50er Jahren, schreibt einen Text. Das ist das eine. Und dann kommen andere Leute hinzu, ein Regisseur, Sprecher und so weiter, und machen daraus ein Hörspiel. Und dieser Regiestil der 50er Jahre, der ist für heutige Ohren zum Teil eben sehr ungewöhnlich. Oder da würden wir heute andere Regiestile, Sprechstile, Ausdrucksstile bevorzugen. Und ich vermute, das meint Andreas Ammer, wenn er sagt, die sind nicht mehr hörbar.
Besonders nachhaltig sind dann sozusagen die Hörprodukte nicht.
Naja, also die sind natürlich in sowas wie, ich nenne das akustisches Gedächtnis, die sind in das akustische Gedächtnis eingegangen. Jeder, der zum Beispiel Hörspiel begeistert ist oder der sich ein bisschen mit Hörspielgeschichte befasst hat, kennt sofort Günter Eicks Träume, weiß, wie die klingen, hat sowas im Ohr. wer ein bisschen älter ist und über eine eigene Biografie des Hörens, des Radiohörens verfügt, hat sofort Stimmen, Radiostimmen im Gedächtnis und weiß genau, wie die klingen. Das funktioniert ja auch als akustische Zitate. Man kann das eben wieder evozieren.
Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal in die Zukunft reingucken. Das Deutsche Rundfunkarchiv in Frankfurt und Potsdam bewahrt ja alte Tonträger auf. Noch Schallplatten, Bänder, CDs. Der Bestand ist zwar nicht klein, aber doch überschaubar. Wie macht man das denn heute, wo quasi alles aufgezeichnet werden kann? Die Mediathekenquellen über Podcasts müllen unsere Festplatten zu. Was wird denn da letztendlich noch bleiben und wie entscheidet man, was da aufbewahrenswert ist und was nicht?
Also die Sender, die Anstalten haben natürlich eine große Verantwortung für ihren eigenen Bestand. Das heißt, die müssen den pflegen, die müssen das archivieren. Man wird sicherlich nicht diesem Wahn verfallen können, alles zu archivieren. Das hat man noch nie im Leben getan. Das funktioniert auch bei einem Schriftgutarchiv nicht. Man kann nicht alles aufheben. Und es müssen Leute entscheiden, was aufhebenswert ist. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, denn das, was die wegschmeißen, ist dann eben auch weg. Jetzt ist natürlich durch die digitalen Möglichkeiten das gegeben, dass Privatleute, dass andere Institutionen da mitzeichnen. Aber die Frage ist, wie lange sie das vorrätig halten. Irgendwann ist das wahrscheinlich weg. Deswegen eine staatliche Überlieferung, eine Überlieferung, die gebunden ist an den Produzenten, jetzt hier öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, die ist enorm wichtig.
Damit das Radio in Zukunft auch nachhaltig sein kann.
Auf jeden Fall. Das ist es.
Vielen Dank, Hans-Ulrich Wagner, und viel Spaß weiter beim Graben in den Archiven.
Danke, Wolfram Wessels.
Ich weiß nicht, wer dran ist.
Ich weiß jetzt nicht, vorne.
Von vorne.
Ja.
Also wir machen
Spur 4. Okay. Ausblick.
Ach, wir fangen von vorne an.
Das war das
Ah, ich dachte, wir steigen ein. Okay, jetzt das war
Drachenreiter.
Okay.
Erreichte Rand der Tierrachen.
Ein Höhepunkt des Weihnachtsprogramms in diesem Jahr ist sicher Drachenreiter. Die Hörspielbearbeitung des Romans von Cornelia Funke. Eckhard Skorupa, Hörspielleiter im SWR. Der Roman ist bereits 16 Jahre alt. Warum die Bearbeitung gerade jetzt?
Ja, der Roman ist immer noch gut, auch wenn er schon 16 Jahre alt ist. Ja, warum jetzt? Wir haben schon sehr viel früher daran gedacht, aber sind nicht dazu gekommen. Und jetzt gab es einen neuen Impuls durch meine Kollegin Andrea Oetzmann, deren Kinder ihr ständig auf den Füßen gestanden haben und gesagt haben, dieses Ding müsste doch mal unbedingt als Hörspiel gemacht werden. Meine Kinder waren nicht so erfolgreich. Andrea Oetzmann setzt es jetzt um und wir haben dann jetzt auch die Rechte erst bekommen.
Es ist ja schon gewissermaßen ein Klassiker im Buchgeschäft. Spielt das vielleicht auch eine Rolle, dass man ein Stück schafft, was dann repertoirefähig ist, das heißt, dass man immer mal wieder einsetzen kann?
Natürlich sind wir sehr froh darum, dass wir Stücke haben, die dann auch wieder gespielt werden können. Und Drachenreiter wird mit Sicherheit dazu zählen. Für die Programmentscheidung ist das nicht primär wichtig, ob es ein Stück ist, das wir 5, 6 Mal im Laufe der nächsten 20 Jahre noch einsetzen können. Aber es hängt natürlich sehr davon ab, wie wird die Produktion. Hier sind wir sehr zuversichtlich. Und dann ist es ein sehr schöner Nebeneffekt, wenn wir Stücke haben, die wir wieder einsetzen können.
Im Theater ist es ja selbstverständlich, dass man Stücke neu inszeniert. Im Hörspiel ist das eher selten.
Sie haben recht, das hat es mal gegeben in den 50ern und 60ern hat es oft Hörspiele gegeben, die mehrfach von mehreren Sendern inszeniert worden sind. Manchmal auch, weil man glaubte, dass der Zugang zum Stoff noch nicht der richtige war und dass eine bessere Inszenierung den Stoff einfach besser zur Geltung bringen kann. Warum wir das heute nicht mehr in dieser Form machen? Ja, es sind, glaube ich, einfach die finanziellen Situationen, die solche Möglichkeiten nicht mehr bieten. Es ist ja schon da, man kann es ja einsetzen. Aber wir haben auch in der Gegenwart ab und an Stücke und Neuinszenierung von alten Stoffen. Dann braucht es aber einen ganz besonderen künstlerischen Aspekt, unter dem man das macht. Selten, aber ab und zu passiert dies durchaus.
Jetzt erstmal den Drachenreiter. Nach Cornelia Funke, Bearbeitung und Regie Robert Schön, ist zu hören am Heiligabend und am ersten und am zweiten Feiertag jeweils um 14.05 Uhr in SWR 2. Danach eine Woche im Internet und ab Januar als CD bei Oettinger Audio.
Lung, da ist ein Drache. Ein Drache wie du. In einer Riesenhöhle.
Merke dir genau, was du siehst und präge dir ein, was du jetzt siehst.
hörst. Such die Bilder meiner Augen, such sie tapferer Menschenzwerg. Der Indus wird den Weg dir weisen zum Palast am großen Berg.
An des Drachen Stein am Kopf sollst du des Mondes nicht zerschlagen.
Spur 1. Doku-Blog.
Tagebuch. Tagbuche.
Früher habe ich Tagebuch geschrieben und das hat mir stets viel gegeben. Und auch heute ziehe ich aus den Aufzeichnungen etwas, das mich nachhaltig beeinflusst.
Doku-Blog-Feature von Andrea Rothenburg.
2. August 1991. Mein soziales Jahr hat begonnen. Heute war mein 2. Arbeitstag im Alten- und Pflegeheim. Ich bin körperlich und leider auch seelisch ziemlich fertig. Die wenigsten Menschen dort haben noch Lebenslust. Sie liegen nur noch im Bett und warten auf den Tod. Als ich das geschrieben habe, war ich fast 18 Jahre alt. Ja, und das Thema hat auch heute über 20 Jahre später nicht an Aktualität verloren. Also gerade vor kurzem ist ein lieber Interviewpartner von mir gestorben. Er hatte Krebs und die letzten Besuche haben mich immer wieder an meine Zeit im Altenheim erinnert und auch an die Zeilen, die ich damals geschrieben habe. Ja, und kürzlich wurde er bestattet.
Der Nachruf auf Gerd Rentner, den Andrea Rothenburg geschrieben hat, geht ihr jetzt natürlich noch zu nah, direkt das selbst vorzulesen. Deswegen mache ich das jetzt für Sie. Es ist mir ein persönliches Anliegen, etwas über den Menschen Gerd Rentner mitzuteilen. Ich kannte ihn schon etliche Jahre und mochte ihn sehr. Wir haben uns im Maleratelier des psychiatrischen Krankenhauses Rickling kennengelernt, in dem er viel Zeit verbrachte. Dort hat er sich sehr wohl gefühlt.
Oh, da geht's mir besser. Gut. Ich hatte ja eine Psychose gehabt. Endogene Psychose, heißt von innen heraus.
Immer wieder hat er sich aufgerichtet, bis es nicht mehr möglich war.
Also ich bin allgemein kein Freund von Beerdigungen, aber ohne Leben oder ohne Sterben kein Leben. Und die Beerdigung von Gerd Rentner war schön, weil die Sonne hat geschienen.
Gerd Rentner lag in diesem Sarg drin und wir sind dem hinterhergelaufen und tun ihn in die Erde. Und irgendwann laufen mir Leute hinterher und tun mich in die Erde. Und dann kommt da so ein Bagger und schaufelt ein paar Tonnen Erde auf den Sarg auf. Ich weiß es nicht.
Und meine Schwester hat gesagt, sie würde gerne an den Wurzeln eines Baumes beerdigt liegen. Genau wie halt meine Mama oder auch ich. Ja, und dann wächst man mit den Wurzeln, glaube ich, vom Baum wieder in ein neues Leben.
Was jeder mit seinem Leben macht, das sollte man sich genau überlegen. Egal, ob man Krebs hat, ob man Tumore hat, ob man gesund ist. Vor allem, wenn man gesund ist. Ja? Und nicht erst dann, wenn das Leiden anfängt, zu überlegen, oh, was mache ich jetzt mit dem Rest meines Lebens? Oh Gott, oh Gott. Das ist eigentlich die Verantwortung nachhaltig vor dem Tod. Wie hat jemand sein Leben gelebt?
Spur 3. Rückblick.
Auf unserem neuen Radioblog blockte vergangenen Monat Rafik Will.
Radioblog. Bohrdialog. Ob gar Idol.
Rafik Will lebt in Berlin, arbeitet als freier Journalist und studiert Kulturwissenschaften an der Fernuni Hagen. Er schreibt unter anderem eine wöchentliche Radiokolumne für die Tageszeitung Junge Welt sowie regelmäßig Hörspielkritiken für den Medienfachdienst Funkkorrespondenz. Er war Mitglied in der Jury zum Hörspiel des Monats 2012.
Kontakte knüpfen. 2. Dezember 2013. Wenn kleinere Kulturwellen auf ihren Startseiten im Internet das Hörspiel nicht besonders hervorheben, liegt das auch an fehlenden Neuproduktionen. Eine bessere Online-Präsentation von Hörspielen sollte man zwar einfordern, aber wenn bei Hörspielredaktionen die Substanz in Form von Studios, Mitarbeitern und Budgets Stück um Stück verloren geht, sind diese Verluste im Gegenzug nicht durch bessere Sichtbarkeit im Netz auszugleichen. Vielleicht sollte man im Hörspiel verstärkt Kontakte in die übrige Kulturlandschaft knüpfen. Theater, Ballett und viele Museen haben zum Beispiel auch mit Finanzierungsproblemen und Legitimationsdruck zu kämpfen. Und gemeinsam ist man vielleicht stärker. Eine solche interdisziplinäre Zusammenarbeit ist zum Beispiel das Hörspiel »Der Kauf« von Paul Plamper, das, gefördert aus Mitteln der Film- und Medienstiftung NRW, von WDR, BR, Deutschlandfunk und Schauspiel Köln produziert wurde. Neben zahlreichen Ausstrahlungen im Radio kam »Der Kauf« auch an verschiedenen Theatern mithilfe mobiler Audiogeräte und Ohrhörer zur Aufführung. Beschallter Crashtest-Dummy, 13. Dezember 2013. Seit 40 Jahren gibt es mittlerweile Kunstkopf-Stereophonie im Hörspiel. Als Mikrofongestell dient ein künstlicher Kopf, ähnlich dem einer Schaufensterpuppe oder eines Dummies für Crashtests. In den beiden Ohrmuscheln befindet sich jeweils ein Kugelmikrofon. Zum Anhören nimmt man dann geschlossene Kopfhörer. Dabei ergibt sich, mehr noch als bei normalem Stereo, räumlicher Klang. Ängste, dass Kunstkopf-Stereophonie eine Technik sei, die über die Maßen manipulativ wirken könnte, scheinen eher unbegründet. Statische Surround-Lautsprechersysteme führen bei einer Hörspielaufführung viel eher zur glaubhaften Überlagerung von künstlichem Klangraum und realem Aufführungsraum, als das beim Hören mit Kopfhörern der Fall ist. Denn hier braucht man einfach nur den Kopf zu drehen, damit künstlicher und realer Raum wieder gegeneinander verschoben werden. Kultur und Gespenster zum Thema Radio. 16. Dezember 2013. Im Editorial zu dem Hörfunk-Extra der Zeitschrift Kultur und Gespenster schreiben Ole Frahm, Thorsten Michaelsen und Andreas Stuhlmann: Die folgenden Beiträge widmen sich der emanzipativen Wirkung des Radios, welche nur durch die Vergegenwärtigung der gespenstischen, unheimlichen und paranoiden Momente des Mediums und der mit ihm verbundenen Projektionen und Ereignisse zum Tragen kommt. Begonnen wird das Dossier von dem kurzen Text »Spuk und Radio«, den der Schriftsteller und Philosoph Günther Stern, der sich später Günther Anders nannte, 1930 veröffentlichte. Stern geht auf den medientheoretischen Hintergrund von im Radio gespielter Musik ein und macht dabei drei befremdliche, spukhafte Aspekte aus. Erstens, die Zerstörung der Raumneutralität des Musikstücks. Zweitens, die Vervielfältigung des gleichen Stücks in einer Unzahl von Empfangsgeräten. Und drittens, den rechtmäßigen Anspruch jeder dieser Kopien, das Stück selbst zu sein. Ein weiterer Text heißt »Radio und Schizophrenie«, Anmerkungen zu Daniel Paul Schrebers Radiotheorie »Avant la lettre«. Ole Frahm erklärt darin unter anderem, warum die 1903 vom kurzzeitigen sächsischen Gerichtspräsidenten Schreber veröffentlichten »Aufzeichnungen eines Nervenkranken« ein radiotheoretisches Frühwerk sind. Auch warum sie kaum als solches gelesen wurden, legt Frahm offen und liefert dabei gleich einen pointierten Ritt durch die deutsche und internationale Hörspieltheorie. Kultur und Gespenster 14. Radio. Text im Verlag Hamburg. 354 Seiten, 16 Euro.
Das waren natürlich nur Auszüge aus dem Radioblog. Gerade hat Rafik Will noch Hinweise auf Weihnachtssendungen hochgeladen. Seine persönlichen Tipps. Als nächsten Blogger konnten wir Ralf Wendt gewinnen, Mitbegründer des Freien Radio Korax aus Halle und Allround-Radiokünstler. Und das war auch schon die Dezember-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Mitgemacht haben Michael Ambros, Mathis Aubert, Dirk Becker, Marcel Mayer, Karl-Rudolf Menke, Robert Müller, Andrea Rothenburg, Eckhard Skorupa, Hans-Ulrich Wagner, Christine Werner, Rafik Will und Wolfram Wessels. Alles und noch viel mehr und ausführlicher, das Gespräch mit Hans-Ulrich Wagner ist viel länger und Dirk Beckers Kurzessay ebenso, auf dokublog.de. Das Januarthema ist dann, kurz vor der Winterolympiade, Schlittenfahren. Wer da mit wem Schlitten fährt und wie das klingt, wollen wir hören. dokublog.de schenkt Ihnen schon jetzt spannende Surferlebnisse auf unserer Seite.
Raumklang. Sie sitzen bequem in Ihrem Sessel
und mussten alles anhören.
Das geht ja eigentlich immer so irgendwie weiter. Es geht ja eigentlich immer so irgendwie weiter.
immer so.